Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Es war einmal so, dass ich immer für jeden ein frisches Gesicht hatte. In der Gruppe hatte ich ein Gruppengesicht. Jetzt hatte ich schon lange kein frisches Gesicht mehr. Ich trage nur 2, 3, wenn ich das Briefträgergesicht, das ich nur für einen Bruchteil des Tages aufsetze, mitzählen kann. Alle meine unbenutzten Gesichter faulen ins Unbenutzbare.
Die in Slowenien geborene Autorin Anna Marwan hat ein sehr offenes Gesicht. Der poetische Ton des Textes, den sie in Klagenfurt vorgetragen hat, überzeugte die Juroren. Anna Marwan ist die Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2022 und gleich ist sie bei uns zu hören. Was noch? Der brasilianische Sänger, Gitarrist und Komponist Gilberto Gil feiert auf der Jazz Baltica in Niendorf seinen 80. Geburtstag. Und der alle 5 Jahre verliehene Rubenspreis der Stadt Siegen geht an die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn. Manches war anders bei den diesjährigen 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lasen im Grünen von einem Publikum auf Sonnenstühlen. Die Jury blieb im Haus. Über Bildschirme blieben die beiden Gruppen verbunden und doch getrennt. Neu eingeführt haben die Jurymitglieder ein Punktesystem und die Auszählung hat bestätigt, was manche LiteraturkritikerInnen bereits vermuteten, dass nämlich Anna Marwan in diesem Jahr die klare Favoritin war. Sie hat den Hauptpreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Marwan.
Dankeschön.
Ich habe mir die Preisverkündung im Netz angeschaut. Plötzlich ging da die Kamera auf Sie in der ersten Reihe. Man sah, dass Sie durchatmen mussten und dass es ein bisschen Stress bedeutet hat, plötzlich vor alle Anwesenden hinzutreten und auch etwas sagen zu müssen. Können Sie die Auszeichnung jetzt schon etwas mehr genießen?
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht verarbeitet, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig. Es ist eine Ehre.
Sie haben, Frau Marwan, Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. 2019 einen ersten Roman, dann einen zweiten auf Slowenisch. Sie sind in Ljubljana geboren, leben heute in der Nähe von Wien und Deutsch ist Ihre zweite Sprache. Der Juror Klaus Kastberger hat Sie zum Wettbewerb eingeladen und er hat in seiner kurzen Laudatio gesagt, dass Sie die deutsche Sprache führten, als hätten Sie nie in einer anderen Sprache gelebt. Können Sie mir erzählen, wie Sie in das Deutsche als Literatursprache hineingefunden oder hineingewachsen sind?
Ich habe Literaturwissenschaft studiert und mir war es immer wichtig, dass ich so viel wie möglich im Original lesen kann. Und nachdem ich sehr von den österreichischen Autoren beeindruckt war, war das irgendwie eine klare Wahl. Es ist auch ein Pflichtfach beim Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft. Und ja, ich finde leider, dass in der Übersetzung sehr viel verloren geht. Deswegen war es mir schon immer wichtig, so viele Sprachen wie möglich zu beherrschen.
Und wann haben Sie angefangen, auf Deutsch zu schreiben?
Eigentlich sehr bald, nachdem ich 2005 nach Wien umgezogen bin. Ich habe sehr bald den Drang gespürt, mich auf eine neue Weise zu äußern. Vielleicht so wie ein Künstler, der ein neues Material versuchen möchte, zum Beispiel, dass ein Künstler das ganze Leben aus Ton gearbeitet und jetzt plötzlich ein Holzstück bearbeiten möchte. Es ist dann zwangsläufig auch die Form anders. Ich habe mich auch von der Sprache sehr gerne führen lassen.
Der Text, den Sie beim Bachmann-Wettbewerb gelesen haben, erzählt von einer Frau, die mit ihrem Mann auf dem Land lebt, an dem durch die Pandemie erzwungenen sozialen Rückzug leidet, sich gerne verwurzeln möchte, aber die Zeit, die es dafür braucht, auch gern überspringen würde. Es geht viel ums Warten in Ihrem Text. Auf den Postboten, den Gärtner, den Profi, der den kleinen Pool sauber macht, die Freundin, die zu faul ist für einen Besuch. Warten auf Veränderung. Das Gefühl, die Zeit dehnt sich so sehr. War das ein Grundgefühl der letzten 2 Jahre für Sie?
Ja, diese ausgedehnte Zeit, die Sie erwähnen, das stimmt sicher. Aber ich fand es schon immer witzig, wie schnell eigentlich mir die Zeit vergeht, wenn es mir langweilig ist. Also ich finde dieses Wort Langeweile sehr falsch. Ich hatte eher Angst, dass mir die Zeit davonrinnt, ohne dass etwas passiert. Und Ich habe irgendwie schon Weisen gesucht, die Ereignisse zu erzwingen, aber ich war erstaunt, wie wenig von mir abhängig war in dem Moment.
Während der Lockdowns waren Geschäfte geschlossen, der Internethandel profitierte noch mehr davon als zuvor. Auch die Erzählerin ihres Textes bewegt sich ja nur noch selten aus dem Haus. Das meiste wird geliefert. Wir hören mal eine Passage.
Ich kaufe Blusen aus einer Gewohnheit, die ich mir eingeeignet habe, weil ich einmal Blusen gebraucht habe, um das Gefühl zu haben, dass ich eine andere, eine neue bin. Ich bestelle meine Blusen aber keineswegs wegen des Briefträgers selbst, damit er käme, meine ich. Obwohl er einer meiner wenigen Besucher ist. Ich zwinge mich jedes Mal, ihm in die Augen zu schauen. Es gab einmal eine Zeit, da sah ich so viele Augen, dass ich sie einfach ausgeblendet habe, wie Stadttauben. Jetzt sind es seltene Vögel geworden. Die Augen meines Briefträgers sind taubengrau.
Diese Assoziationskette von Augenpaaren, von denen man sich abkehrt, wie von schmutzigen Tauben hin zum Taubengrau der Augen des Postboten, der einer der seltenen Menschen ist, die die Erzählerin noch sieht in ihrer Zurückgezogenheit. Das klingt so leicht, aber ich denke, das ist viel Arbeit. Oder kommen Ihnen solche Verbindungen ganz leicht aufs Papier?
Ich finde so, die Gedanken, die mir einfallen, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie in mich hineinfallen von außen und dass sie mir irgendwie geschenkt werden. Und wenn ich sie nicht sofort lieb behandle und niederschreibe, dann verschwinden sie auch und lassen sie nicht mehr blicken. Deswegen schreibe ich jetzt ganz brav Notizen jeden Tag. Ich kann aber gleichzeitig das, was ich nicht so gelungen finde, sehr leicht löschen. Und vielleicht der Großteil meiner Arbeit besteht aus dem Löschen.
Sie haben Ihrem Text, Frau Marwan, den Titel Wechselkröte gegeben. Die Ich-Erzählerin findet die seltene, unter Artenschutz stehende Kröte in ihrem Gartenpool. Wofür steht denn das Finden dieses kleinen Tieres?
Es ist in der Tat ein sehr metaphorisch geladenes Bild, aber ich möchte wirklich keine Interpretation an die Tür schließen. Deswegen würde ich mich selbst jetzt diesbezüglich nicht äußern, wofür alles diese Kröte steht. Wenn es okay ist.
Das ist okay, aber was mir gefallen hat, ist, dass sie auf jeden Fall Fürsorge weckt. Und die Erzählerin lässt die Kröte ja dann im Moos, im Wald, in der Donauau frei und bemerkt, dass sie glücklich zu sein scheint, aber nicht dankbar. Und das gefällt ihr außerordentlich gut. Das fand ich einen schönen Übergang. Die 30 Minuten lange Passage, die Sie in Klagenfurt vorgetragen haben, ist nur ein Auszug aus einem Manuskript. Ist das denn schon fertig?
Na, eigentlich war das eine Kurzgeschichte, die ich nur dafür geschrieben habe. Aber ich würde sehr gerne daran weiterarbeiten und vielleicht etwas Längeres daraus machen.
Frau Marwan, ich danke Ihnen für das Gespräch und genießen Sie die Anerkennung für Ihren Text, der bei den 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur den Hauptpreis gewonnen hat. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch.
Ebenfalls, vielen Dank.
Und in Studio 9 und unserem Magazin der Leseart gibt es am Montagmorgen einen Rückblick und ein Fazit des dreitägigen Lesewettbewerbs. Insgesamt wurden ja 5 Auszeichnungen verliehen. Ich will nicht alle aufzählen, nur noch den Preis des Deutschlandfunks nennen. Der ging an den in Rumänien geborenen, in Deutschland lebenden Alexandru Bulusch. Die Jazz Baltica ist der Jazzpart des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Ursprünglich fanden die Konzerte auf einem alten Schloss in der Landesmitte statt, seit 10 Jahren jedoch in der Lübecker Bucht. Erst in Niendorf, dann am Timmendorfer Strand. Seit 2012 leitet der schwedische Posaunist und Sänger Nils Landgren die Jazz Baltica und natürlich holt er gern skandinavische Künstler ins Programm. Heute Abend stand allerdings ein Musiker auf der Bühne, der eine wirklich weite Anreise hinter sich hatte. Mit einem Konzert des brasilianischen Superstars Gilberto Gil endeten die 4 Festivaltage. Es war der krönende Abschluss, auch für Elske Broh.
In grün-weißen, bodenlangen Kostümen betritt die Gil-Familie die Bühne. Das Publikum singt für Gilberto Gil. Ihm werden 80 bunte Luftballons überreicht. Und der Großmeister der brasilianischen Musik freut sich tatsächlich wie ein Kind. No Neugier und Daseinsfreude strahlt er aus, als sei dies sein 8. Geburtstag und nicht der 80. Gilberto Gil hat fast seine ganze Familie mitgebracht. Für viele ist es das erste Mal in Deutschland.
The whole family together and we are bringing them to a country that most of them didn't know, Germany, here, you know, the Baltic, the festival, everything. So it's a balsam for my soul, yeah.
So ein Presseaufgebot gab es auf der Jazz Baltica noch nie. Gio nimmt's gelassen. Seit seinem 25. Lebensjahr steht er als Musiker auf der Bühne, hat Dutzende Alben eingespielt, darunter Klangexperimente wie Trecentos Anos de Zumbi, Filmmusik wie die zu Copacabana Mon Amour oder eine Art Requiem für die brasilianische Tanztruppe Grupo Corpo. Allgemein bekannt ist er jedoch als Schöpfer des Tropicalismo. Von 2003 bis 2008 war Gio Kulturminister Brasiliens. Über diese Zeit redet er nicht gern. Keine Politik, lautete das Gebot für die Interviewanfrage. Wenngleich Gios musikalisches Engagement, seine Forschungsreisen zu den Melodien der indianischen Ureinwohner und der nach Brasilien entführten afrikanischen Sklaven für sich genommen ein politisches Statement sind für Demokratie und Diversität. In seinem Heimatland füllt Gio Stadien. Hier auf der Jazz Baltica spielt er vor 900 Zuschauern in einem Kursaal mit umlaufender Galerie. Der hat mit Brasilien bloß die tropische Hitze gemein, auch wenn das ZDF für seine Aufzeichnungen der Konzerte kreisrunde Lichtelemente wie UFOs von der Decke schweben lässt, es bleibt ein Kursaal. Wie hat Nils Landgren, der künstlerische Leiter der Jazz Baltica, den Star Gilberto Gil hierher bekommen? Landgren zuckt die Achseln, er habe halt das Management gefragt.
Die haben gesagt, ja, vielleicht nicht so gerne, das ist sein Geburtstag, er feiert ja 80. Aber wir checken das und wir haben gesagt, ja, aber lass uns darüber reden. Vielleicht kann er das hier feiern mit einem Konzert.
So ist nun dieser umjubelte Auftritt am Strand der Lübecker Bucht der Auftakt zu Gios Europa-Tournee. Weiter geht es nach Kopenhagen, dann nach Italien, Slowenien, Belgien, Frankreich. In Deutschland hingegen wird es nur ein einziges weiteres Konzert geben, am 5. Juli in Berlin im Haus der Kulturen der Welt, bereits ausverkauft. Genau wie hier auf der Jazz Baltica wird Gio dann mit seiner Familie auf der Bühne stehen, mit seinen Töchtern Nara und Freta, den Söhnen Ben und José.
It's a music family, musical family for a long, long, long time, for at least 50 years.
Die musikalische Familie ist die tatsächliche. Und das passt glänzend zu diesem Jazzfestival mit seinen 3 kostenlosen Open-Air-Bühnen, wo Menschen im Kurpark in Hängematten Eis schlecken und Kinder über die Wiese laufen, während ihre Eltern der Musik der Jugend-Jazz-Preisträger lauschen oder der estländischen Sängerin Lisi Koiksson. Auch wenn viele Festivalbesucher der alten Spielstätte, dem ehemaligen Landeskulturzentrum Gut Salzau, nachtrauern und auch wenn die Scheune dort uriger war als hier der Kursaal, der Spielort Timmendorfer Strand hat mit dem Besuch von Gilberto Gil endgültig das Gütesiegel hervorragender Festivalort erwirtschaftet. Und der künstlerische Leiter Nils Landgren hat damit nicht nur sich einen Traum erfüllt.
Also ich bin ja jemand, ich gucke ja nicht so gerne rückwärts, ich gucke immer nach vorne. Und mein Papa hat immer gesagt, man soll nicht alle seine Träume verraten, weil dann hat man keine zurück.
Nils Landgren plant bestimmt schon die nächste Jazz Baltica. Ihm konnte Gilberto Gil einfach nicht abschlagen, seinen Geburtstag in einem Kursaal zu feiern. Seitdem das indonesische Kollektiv Taring Padi am vergangenen Wochenende sein 12x4 Meter großes Banner auf dem Friedrichsplatz in Kassel aufspannte, dann verhüllte und schließlich notgedrungen abhängte, wird über den antisemitischen Gehalt des Wimmelbildes diskutiert und gefragt, warum die Künstlergruppe keine Hemmungen hatte, global verstehbare und wirksame antijüdische Stereotype zu reproduzieren. Wir haben eine große Bandbreite von Fragen, die sich auch auf die Perspektive des globalen Südens und seine ideologische Beschränkung beziehen, in unserem Programm angesprochen. Sie finden all die Beiträge auf unserer Homepage, auf die nun auch der Kommentar des Kunstkritikers Ingo Arendt gesetzt wird. Er hofft auf einen kathartischen Effekt und einen kollektiven Lernprozess.
Ein Schweinsgesicht mit Davidstern. Eine Visage mit Schläfenlocken, Reißzähnen und SS-Runen. Es ist richtig, dass das Werk People's Justice der indonesischen KünstlerInnengruppe Taring Padi auf der Documenta abgehängt wurde. Antisemitismus ist keine kulturspezifische Erfahrung, wie das Kollektiv sich verteidigte. Antisemitismus ist ein globales Übel. Er ist immer und überall zu verurteilen. Nirgendwo darf ihm ein Podium geboten werden. Die Documenta wegen dieses Wimmelbildes jetzt unter Generalverdacht zu stellen, ist aber unredlich. Es macht aus den großartigen Installationen von 1500 KünstlerInnen aus aller Welt, die in Kassel ja auch noch ausstellen, keine Antisemita, wie der Publizist Sascha Lobo in einem Anfall von Infamie schrieb. Ruang Rupa und Taring Padi sind keine notorischen Antisemiten oder U-Boote des BDS. Sie entstammen der Oppositionsbewegung gegen den Diktator Suharto. Durch ihre jahrzehntelange Arbeit im internationalen Kunstbetrieb zieht sich keine rechte Schleimspur. Natürlich kann der Fall Suharto kein Feigenblatt für die Hassstandards gegen das für Verschwörungstheorien stehende Finanzjudentum sein. Dennoch, wieso finden sich dieselben Motive nicht in ihren vielen hundert anderen Werken? Und Stichwort Schweinskopf. Gibt es womöglich doch so etwas wie eine Differenz der Zeichen zwischen den Kulturen, die aufzuklären auf einer Weltkunstschau Sinn machen könnte? Oder ist People's Justice ein später Beweis für die Migration der Form, der die Documenta 12 vor 15 Jahren nachspürte, ihr Wandern über kulturelle und geografische Grenzen? Das Bild, das die deutsche Kunstszene jetzt ins Wanken brachte, scheint eindeutig. Es ist aber komplex. Lassen wir einmal den Effekt beiseite, dass es plötzlich wie die Fratze der verdrängten Nazi-Vergangenheit der Documenta wirkt. Für einen Moment öffnete das böse Werk ein Fenster in die Kolonialgeschichte. Was wissen wir über die Rolle der europäischen Staaten, auch Deutschlands, bei der niederländischen Kolonisierung Indonesiens? Was von dem Antisemitismus und dem Rassismus, den die Kolonialmächte importierten? Hat der indonesische Antisemitismus, der uns jetzt im Bild von Taring Padi so widerlich entgegenspringt, auch etwas mit dieser wenig aufgearbeiteten Geschichte zu tun? Was wissen wir über die europäische Unterstützung der Diktatur Suhartos und seinem Genozid an Millionen vermeintlicher Kommunisten? Vielleicht ist uns Indonesien ja näher, als uns bewusst ist. Es war der deutsche Ethnologe Adolf Bastian, der Gründer des Berliner Museums für Völkerkunde, dem heutigen Ethnologischen Museum im Humboldt-Forum, der den Namen Indonesien erfand. Rücktritte von Claudia Roth oder der Documenta-Verantwortlichen lösen das tiefer sitzende Problem nicht. Das jüngste Schuldeingeständnis von Ruang Rupa sieht Miki Lazar von der jüdischen Gemeinde Kassel als ein erstes positives Zeichen. Die größte anzunehmende Krise der Documenta könnte die Chance auf einen kollektiven Lernprozess sein. Über die globale Geschichte des Antisemitismus, über die verzerrte Wiederkehr des Kolonialen, über verantwortliches Kuratieren. Wenn es Kunst, Wissenschaft und Politik gemeinsam schafften, dieses Schlammloch auszulöffeln, könnte das zum späten Erfolg der Idee werden, die Adam Szymczyk auf der Documenta 14 im Jahr 2017 propagierte, die ihm aber nicht recht gelang. Learning from the South, vom Süden lernen.
Das waren Anmerkungen von Ingo Arendt, der im Antisemitismus-Skandal, der die Documenta 15 schüttelt, auch die Chance sieht zu lernen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke für uns zusammengestellt.
In der brandenburgischen Landeshauptstadt ist heute das Literaturfestival Lit Potsdam eröffnet worden. Bis zum 3. Juli werden bei der 10. Auflage zahlreiche Autoren und Autorinnen aus dem In- und Ausland erwartet. Ohne Corona-Beschränkungen rechnen die Organisatoren mit bis zu 4.000 Besuchern. Gleich am ersten Festivaltag standen prominente Namen auf dem Programm. So stellte der norwegische Autor Erik Fosnes Hansen seinen neuen Roman Zum Rosa Hahn vor. Außerdem sprach die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels Tsitsi Dangaremga im Filmmuseum über weibliche Selbstbestimmung in Afrika und globale Gerechtigkeit. Ab morgen muss sich die 63-Jährige vor einem Gericht in ihrer Heimat Simbabwe verantworten. Dort wird ihr vorgeworfen, öffentlich zu Gewalt aufgerufen zu haben. Im Sommer 2020 hatte sie an Protesten gegen die autokratische Regierung von Präsident Mnangagwa teilgenommen und war kurzzeitig verhaftet worden. Im Falle einer Verurteilung drohen Dangaremga mehrere Jahre Haft. Dennoch, so sagte die Autorin und Filmemacherin vor wenigen Tagen hier im Deutschlandfunk Kultur, wolle sie sich dem Prozess nicht entziehen.
Wow. I would like to respect the laws of my country.
Nun ja, ich würde gerne die Gesetze meines Landes respektieren. Und Simbabwe soll ja auch mein Land bleiben. Ich denke, es ist ein Prozess, dass Regierung und Bürger eines Landes sich gegenseitig verstehen. Und das ist ein Schritt, der dazugehört. Ich komme aus Simbabwe, ich sehe mich als Bürgerin des Landes und ich möchte so viel Zeit dort verbringen wie möglich und definitiv auch die dortige Justiz respektieren.
To respect the courts.
Beim Filmfest in München ist die italienische Schauspielerin Alba Rohrwacher am Abend mit dem Sign Merit Award ausgezeichnet worden. Die 43-Jährige kann auf eine knapp 20-jährige Filmkarriere zurückblicken und war in Arthouse-Filmen genauso zu sehen wie in Publikumshits. Zuletzt etwa in Das Pfauenparadies der italienischen Regisseurin Laura Bispuri. Auch in Deutschland hat Rohrwacher schon gedreht, so wirkte sie 2012 in Doris Dörries Schirach-Verfilmung Glück mit. Mit dem Sign Merit Award will das Filmfest München herausragende Persönlichkeiten des internationalen Filmschaffens für ihre Verdienste um die Filmkunst ehren. Zuletzt erhielten den Preis Weltstars wie Emma Thompson, Antonio Banderas, Isabelle Huppert oder Ralph Fiennes. Außerdem wurde auf dem Filmfest München der Familienfilm Shorty und das Geheimnis des Zauberers mit dem Kindermedienpreis Der Weiße Elefant als bester Kinofilm ausgezeichnet. Beste Fernsehproduktion war der Kika Award 2021, produziert vom Kika, dem Ersten, dem ZDF sowie Bavaria Entertainment. Als bestes Wissensmagazin siegte Geolino TV Folge 12 von Super RTL. Pia Amofa-Antwi wurde als beste TV-Moderatorin geehrt. Der Kindermedienpreis wird seit 2001 verliehen. Der Medienclub München würdigt damit herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche.
Der Odysseus-Stoff gehört seit Homer zur Weltliteratur und natürlich war und ist er eine Inspirationsquelle auch für andere Künste. Seit Claudio Monteverdis Oper aus dem Jahr 1640 ist der Stoff ein immer wiederkehrendes Thema des Musiktheaters. Eine der jüngsten Odysseus-Vertonungen hat der Italiener Luigi Dalla Piccola in den 1960er Jahren komponiert. Es war seine letzte große Arbeit. Lorin Mazel hat Dalla Piccolas Oper 1968 in Berlin dirigiert. Seither wurde das Werk nur selten gespielt. In Frankfurt ist die aus zwei Akten bestehende Oper jetzt neu inszeniert worden. Im Prolog treiben die Stürme des Meeresgottes Poseidon Odysseus vor sich her und werfen ihn auf seine nackte Existenz zurück. Das klingt nach aufgewühlter See. Anfangs hat man sogar noch schwergehenden Atem gehört. Der Musikkritiker Dieter David Scholz hat sich die Frankfurter Premiere angesehen. Herr Scholz, warum wird Dalla Piccolas Ulisse eigentlich so selten in die Spielpläne aufgenommen?
Naja, Dalla Piccola war schon zu seiner Zeit ein Außenseiter. Er hat ja mit anderen Komponisten wie Luigi Nono oder Ildebrando Pizzetti nach dem Zusammenbruch des Faschismus sozusagen eine neue Musik gewollt, Musik neu erfinden wollen für Italien. Die war natürlich inspiriert von der neuen Musik der Avantgarde der Darmstädter Schule. Und die Tradition der italienischen Oper wurde stark von ihr abgelehnt. Dalla Piccola hat sich aber nie ganz von der italienischen Operntradition abgewandt. Ulisse ist, Sie sagten es, sein letztes Werk voller Selbstzitate, obwohl er sich an der Musikdramaturgie Alban Bergs orientierte, obwohl er 12 Tonreihen komponierte, wollte er doch noch singbare, wohlklingende Musik schreiben. Das nahm man ihm übel. Er wurde als Komponist gewissermaßen ausgegrenzt und er hat sich dem Zeitgeist also verweigert und davon hat er sich bis heute nicht erholt.
Was unterscheidet denn Dalla Piccolas Ulisse von Monteverdis Oper, ich benutze jetzt mal den deutschen Titel, Heimkehr des Odysseus?
Naja, Monteverdi hält sich strikt eigentlich an Homer und Dalla Piccola schlägt einen großen Bogen von der Antike ins Heute. Er hat aus den 24 Gesängen des Homer 13 Handlungsepisoden ausgewählt, daraus ein Libretto mit Prolog und zwei Akten selbst verfasst. Er schildert die Rückkehr des jahrelang umherirrenden Odysseus in seine Heimat Ithaka zu seinem Weib Penelope, die aber für ihn gar nicht so wichtig ist in dieser Version. Odysseus memoriert am Hofe des Königs Alkinoos die wichtigsten Stationen seiner Irrfahrt. Und in einem Quasi-Epilog gibt dann die letzte Szene so etwas wie einen christlichen Hauch dem Ganzen. Unter dem bestirnten Himmel rudert Odysseus aufs Meer und er erkennt da Gott oder so etwas Gottähnliches und fühlt sich endlich nicht mehr allein. Das Alleinsein, die Sinnlosigkeit ist ja das Thema seines Lebens. Und in dieser Umdeutung des homerischen Odysseus, der natürlich ein ganz anderer Kerl war, hat Dalla Piccola gewissermaßen Dante einbezogen, der ja auch eine Odysseus-Episode geschrieben hat in der Göttlichen Komödie und auch James Joyce. Es geht also um Identität und die Stellung des Menschen im Weltganzen. Eine sehr freie Interpretation Homers.
Tatjana Gürbacher arbeitet seit 20 Jahren an großen Opernhäusern. 3 Jahre lang hat sie sogar die Oper Mainz geleitet. Wie hat sie Dalla Piccola inszeniert? Was bringt sie auf die Bühne?
Also sie hat ja schon bereits mit Dalla Piccolas Il Prigioniero, der Gefangene, sich in Frankfurt auseinandergesetzt. Das ist die erfolgreichere Oper Dalla Piccolas, die gelegentlich gespielt wird. Der Ulisse ist ja seit 40 Jahren nicht mehr gespielt worden in Deutschland. Und sie stellt diesen facettenreichen, nicht nur sympathischen Sinnsucher Odysseus in den Mittelpunkt ihrer Inszenierung, einen sehr ambivalenten, von existenziellen Sinnfragen angefressenen, modernen Menschen. Er ist sozusagen niemand auf der Suche nach jemandem, nach sich nämlich. Das Ganze zeigt Frau Gürbacher in heutigen Bildern und zeitlos modernen Kostümen, im Wesentlichen von Silke Willrath. Gelegentlich sind sie auch schillernd, sind strassbesetzt, funkelnd, fantastisch, antikisch. Und sie zeigt mit Bezug allerdings auf die Antike einen modernen Raum, von Klaus Grönberg gebaut, eine Mischung aus, ich würde mal sagen, Tiefgarage und Tempelberg. Und da suggeriert sie die Unendlichkeit des Meeres mit antiken Anspielung, sagen wir mal, wenn man so will, ist das eine Vergegenwärtigung der Antike durch moderne Touristen auf einer Ausgrabungsstelle. Es ist einiges los in dieser Inszenierung, die voller Symbole ist, voller greller Überzeichnungen. Das ist eine Parabel über die Einsamkeit und die Sinnsuche am Beispiel des Odysseus. Und sie endet in einem unglaublich aufwendigen Pandemonium antikischer Figuren und Masken mit Orgie, die sexuell sehr aufgeladen ist. Das Ganze ist natürlich in seiner Künstlichkeit, die sie entfaltet, irgendwo auch ein Spiegel der Musik, die ja auch sehr künstlich ist.
Der Italiener Francesco Lanzilotta hat die musikalische Leitung der Aufführung. Wie ist er mit der doch sehr eigenwilligen Musik umgegangen und wie fanden Sie die Sänger und Sängerinnen?
Also Lanzilotta hat diese artifizielle Musik, diese Zwölftonmusik mit ihren sich überlagernden Strukturen, mit ihren Reihen und Klangfarben äußerst präzise, farbig, suggestiv zum Klingen gebracht. Ich würde sagen, er hat ein Optimum an Ausdruck, an Expression versucht und auch erreicht. Die Sänger waren allesamt großartig. Man mag eigentlich keinen rausnehmen. Es sind 17 Partien, alle sind gut besetzt worden, eine große Ensembleleistung.
Also ich heraus, dass sich diese Ausgrabung des Stückes unbedingt gelohnt hat. Hat es denn auch Aussichten, nun vielleicht wieder öfter aufgeführt zu werden?
Naja, also so interessant ich persönlich diese Oper finde und so überzeugend sie hier in Frankfurt präsentiert wurde, ich glaube, das Libretto ist einfach zu philosophisch, zu mythisch, die Musik zu sophisticated, zu mathematisch, als dass das Werk fürs breite Publikum je eine Popularität eines Rigoletto oder einer Tosca erreichen wird. Ich glaube nicht, dass die Aufführung, so gut sie ist, Anstöße zu einer Aufnahme in die Spielpläne initiiert.
Nach 40 Jahren hat an der Oper Frankfurt Luigi Dalla Piccolas Werk Ulisse eine Premiere erlebt. Für Fazit hat Dieter David Scholz die Aufführung besucht. Dankeschön.
Gerne.
Seit 1955 verleiht die Stadt Siegen alle 5 Jahre den Rubenspreis. Lucian Freud, Anthony Tapies und Maria Lasnik gehören zu den illustren PreisträgerInnen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an die Schweizer Künstlerin Miriam Kahn, die sich selbst zornig nennt. Und ihren Zorn bekam zuletzt das Kunsthaus Zürich zu spüren. Sie will mit ihren Werken nicht mehr im Kunsthaus vertreten sein, da dieses die Sammlung des mit Waffenkäufen an die Nazis reich gewordenen Egon Bürle ausstellt und Provenienzfragen vernachlässigt. Außerdem will sie ihre eigenen Arbeiten zum Originalankaufspreis zurückkaufen. Miriam Kahns Werk prägen die Themen Antisemitismus, Feminismus, Flucht sowie Sex, Gewalt und Ängste. Jetzt sind Teile ihres Schaffens im Museum für Gegenwartskunst in Siegen zu sehen. Susanne Lurweg hat die Ausstellung »Meine Juden« besucht.
Ein kahlköpfiger Serge Gainsbourg hängt neben Porträts unbekannter Frauen und Männer. Die Zeichnung des französischen Chansonniers, der als Sohn ukrainisch-jüdischer Flüchtlinge in Paris geboren wurde, ist eines der Bilder, die den Blick sofort bannen. Ebenso beeindruckend eine nackte Frau, die einen schweren Koffer in die Höhe stemmt. Das Gepäck ihrer Flucht. Eine Reminiszenz an Miriam Kahns Großmutter, die aus Nazi-Deutschland fliehen musste. Nicht alle Bilder sind Originale, die meisten aus dieser Serie sind nach Japan verkauft worden.
Das, was Sie hier sehen, sind natürlich bestimmte Abbilder aus dieser Arbeit plus ein paar andere. Für mich ist das die gleiche Form, ob das jetzt Scans sind. Ich mache ganz einfache Scans, ich mache eine Handyaufnahme. Druck ist in meinem mickrigen Drucker, der macht oft, was er will. Das sieht unheimlich toll aus in meinen Augen und es ist einfach reproduziert dann. Für mich gibt es aber keinen Unterschied.
Neben den Bildern findet sich ein Text über meine Juden. Miriam Kahns Vater war Jude, sie selbst begann während eines Stipendienaufenthalts in Deutschland, sich mit dem Judentum auseinanderzusetzen.
Juden sind Juden, meine Juden sind meine Juden, sind meine Juden. Wie es im Text heißt. Und was das beinhaltet bei einer Person wie mir, oder die überhaupt nicht mit Glauben zu tun hat, das ist von Fall zu Fall. Aber ich finde natürlich genau wie Hannah Arendt, ich werde immer als Jüdin reagieren, wenn Antisemitismus vorkommt.
Der Antisemitismus unserer Zeit sei vielschichtig, omnipräsent, wie auf der aktuellen Documenta, sagt Kahn. Sie ist empört über die dort gezeigten Bilder und das Verhalten der MacherInnen.
Ich finde es ein total falsches, kolonial gedachtes Konzept. Gnädigerweise beschließt die Documenta jetzt, unserem Süden mehr oder weniger die Möglichkeit zu geben, eine Documenta hinzustellen. Warum schaut man nicht richtig hin? Weil die Angst besteht, dass man ja als Westler eingreifen könnte und dass das dann missverstanden wird als koloniales Denken. Es geht nicht um Kontrolle, aber du musst wissen, was du machst in dieser Ausstellung. Da hat die Direktion komplett versagt. Was ist das Resultat? Am Schluss fällt alles auf die Juden. Wie immer.
14 Räume hat die 72-jährige Schweizerin in Siegen gestaltet. Fast 400 Arbeiten sind zu sehen. Kuratiert, gehängt und arrangiert von ihr selbst. Alle Arbeiten befinden sich auf Augenhöhe, wie immer bei Kahn. Und wie immer sind sie sehr politisch. Vor allem jene Zeichnung, die schweres Kriegsgerät aus der Zeit des Kalten Krieges zeigen. Panzer, Raketen, all das, was heute wieder wie selbstverständlich zum Alltag gehört. Miriam Kahn hat auch nie die Illusion geteilt, dass irgendwann Frieden auf der Welt herrschen würde.
Diese Hoffnung ist auch total falsch. Erstens hat es Kriege immer gegeben. Der Bruch war in meinen Augen aber, wo der Kalte Krieg aufgehört hat. Und da hatte man ungefähr ein Jahr lang die Hoffnung, okay, jetzt hört das auf mit diesen Kriegen und so. Ganz toll hat man sich gefreut. Ich habe mich sehr schnell nicht mehr gefreut.
Miriam Kahn ist zornig über die Irrtümer, die Menschen begehen, den Hass auf der Welt. Dieser Zorn treibt sie an. Und so ziehen sich 3 große Themen als roter Faden durch die Räume. Feminismus, Flucht und meine Juden. Zeichnungen von Baracken in Auschwitz sind ebenso zu sehen wie eine Mutter, die mit ihrem Kind im strahlend blauen Mittelmeer versinkt. Kopulierende Paare, bei denen die Grenze zwischen Lust und Gewalt als dünnes Band erscheint. Und gebärende Frauen, aus deren Vulven wie selbstverständlich ein Baby kriecht. Es ist Miriam Kahns Antwort auf das berühmte Bild Gustav Courbets, Der Ursprung der Welt.
Das gibt es in der Kunstgeschichte nicht. Das Neue, das ist ja die Chance als Künstlerin, im Gegensatz zum Künstler, dass wir Themen haben, die nie behandelt wurden, weil alle Kunst bis jetzt mehr oder weniger von Männern gemacht waren. Aber natürlich nur aus ihrer Sicht. Und das ist der interessante Moment mit diesen Gebärenden.
Die Ausstellung ist keine Retrospektive, die Bilder sind nicht chronologisch gehängt. Aber die Schau bietet dennoch einen großartigen Querschnitt von Miriam Kahns Schaffen. Thomas Thiel, Direktor vom Museum für Gegenwartskunst in Siegen.
Ich glaube, die Ausstellung bringt einen auch, gerade wenn man das Werk jetzt von Miriam Kahn nicht kennt, in so eine Art Strudel, sich natürlich vieles miteinander vermischt, aber auch natürlich dann in den einzelnen Motiven durchaus auch gesetzt sind oder erkennbar sind. Also ich glaube, das zeichnet sie auch aus, dass man spürt, dass die Bilder einen auch berühren oder natürlich viel mit unserer Welt auch zu tun haben.
Miriam Kahn zeigt die Welt, aber auch sich selbst. Meine Juden ist die sehr persönliche Schau einer Künstlerin, für die das Private immer auch politisch ist. Die Bilder aus 5 Jahrzehnten haben nichts an Aktualität verloren. Den Rubenspreis hat die Schweizerin zu Recht verdient.
Bis zum 23. Oktober kann man in Siegen die Ausstellung Miriam Kahn, Meine Juden besuchen. Susanne Lurwig hat die Künstlerin, der heute in der Siegerlandhalle der Rubenspreis verliehen wurde, im Museum für Gegenwartskunst getroffen. Lotta Wieden hat den Abend damit verbracht, die Feuilletons vom Montag zu sichten. Und das ist ihre Auslese.
Die Taz fragt, Friedrich Küppersbusch antwortet. Herr Küppersbusch, was war schlecht letzte Woche? Küppersbusch? Giffey sprach mit falschem Klitschko. Und was wird in dieser Woche besser? Klitschko spricht mit falscher Doktorin. Vorsicht, liebe HörerInnen, ganz so lustig bleibt es nicht. In der Süddeutschen Zeitung lesen wir die Geschichte einer Abtreibung. Es ist 23 Jahre her, fast auf den Tag genau. Damals war es heiß, Juni, vielleicht Juli, so genau erinnere ich es nicht. Aber es gibt ein Foto von mir am Strand, da bin ich schwanger, ohne es zu wissen. Wenige Tage später, zurück in Berlin, merkte ich, dass meine Tage ausblieben, die Brüste waren angespannt und größer als sonst, also ging ich zu meiner Frauenärztin, die bestätigte, was ich längst wusste. Ich war 18 Jahre alt. Mit diesen Worten bedenkt die ostdeutsche Schriftstellerin Mirna Funk in der Süddeutschen Zeitung die 2 politischen Entscheidungen zum Thema Abtreibung aus der vergangenen Woche. In Deutschland wurde der Paragraph 219a gestrichen und in den USA kippte der Supreme Court das Recht auf Abtreibung. Mirna Funk schreibt, danach ging alles ganz schnell. Sofort machte ich den obligatorischen Beratungstermin aus und einen für den Abbruch. Ich wusste, was ich wollte und ich wusste, dieses Kind von diesem Mann, das will ich auf jeden Fall nicht. Nach 2 Wochen hatte ich alles vergessen. Mittlerweile bin ich Mutter, das Kind, was ich damals nicht wollte, würde ich auch heute nicht wollen. Bereut habe ich diese Entscheidung deshalb nie. Keine Sekunde meines Lebens. Woher aber das Bedürfnis von Männern, über den weiblichen Körper bestimmen zu wollen? Wer Kontrolle ausübe, fühle sich eigentlich ohnmächtig, schreibt Funk. Unsere angeborenen Fähigkeiten verunsichern, unsere Macht, Leben zu kreieren, lässt Männer im Kern ihrer Existenz erzittern. Nur die ganz Starken unter ihnen können uns für all das schätzen und lieben und begehren und ehren. Anklagend Mirna Funk in der Süddeutschen Zeitung. Und damit in den Süden, nach Klagenfurt, wo am Sonntag der 46. Wettbewerb um den Bachmann-Preis zu Ende gegangen ist. Aber nicht die Gewinnerin Anna Marwan oder etwa ihr Text Wechselkröte beschäftigen die Feuilletons, vielmehr begutachten die Redaktionen das Wettlesen als Phänomen, als größtmögliches deutschsprachiges Literaturereignis. Für Jan Wiele in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung etwa ist der Wettbewerb eine, Zitat, fast schon letzte Bastion der intensiven bis manischen Beschäftigung mit literarischen Texten über mehrere Tage am Stück mit einer nach gesetzten heutiger Aufmerksamkeitsökonomie fast schon verrückt langen Verweildauer bei einem Text. 14 Stunden Literatur, dazwischen noch Pausengespräche darüber, alles übertragen im Fernsehen und im Internet, begleitet von Beobachtern der Beobachter, die selbst wiederum ihre Gedanken dazu veröffentlichen und weiter diskutieren. Eine Maschine der Literaturkritik mit vielen Rädchen. Wer Bachmann-Preis-Binge-Watching betreibt, kann danach ziemlich durch sein, hat aber eben auch jedes Jahr eine ziemlich gute Positionsbestimmung der Gegenwartsliteratur und ihrer Kritik. Und Gerrit Bartels stellt im Tagesspiegel fest, der Wettbewerb ist größer, wichtiger, ruhmreicher als die jeweils neuesten Jahrgänge. Das ist sein Kapital. Das schützt ihn vor Einstellung. Aber, bemängelt die FAZ, Und hier kommen wir zu den Inhalten. Man muss sagen, dass der Jahrgang bei aller Euphorie über die Rückkehr der Präsenzveranstaltung so manche Texte bot, die zwar ansatzweise gut gemacht waren, denen aber doch der gewisse Dreh oder gar der Wow-Effekt fehlte. Am ehesten stellte sich ein solcher Effekt noch bei Alexandru Bulusch ein, findet die FAZ. Und auch der Tagesspiegel meint im Vortrag dieses in Rumänien geborenen Autors einen sprachlich sehr präzisen, ungemein poetologischen, wunderbar meandernden Text gelesen zu haben, kurz ein durchweg ästhetisches Vergnügen. Etwas dürr dagegen wird der Siegertext Wechselkröte von Anna Marwan bedacht. Für den Tagesspiegel ein unspektakulärer Ich-Text, den man schon oft in Klagenfurt gehört hat. Nur die Taz meint, ein klassischer Bachmann-Text mit schön schwebenden Sätzen, der Tiermotive, Landschaftsbeschreibungen mit einer weiblichen Identitätssuche kombiniert.
Soweit Lotta Weden nach der Lektüre der Kulturseiten vom 27. Juni. Und das war Fazit. Mit Sigurd Brinkmann eine gute Nacht wünsche ich.